Ein herzliches Aloha, Kalle. Grüße gehen raus nach Leipzig. Heute wieder in alter Stammbesetzung. Markus Herbst und Konrad Kebelmann hier am Mikrofon. Kalle, du machst große Fortschritte. Wie fühlst du dich als ambitionierter Age-Grouper?
Ja, ambitionierter Age-Grouper trifft es gut. Ja, also es ist so, dass natürlich man immer wieder das alles so Revue passieren lassen muss und also eigentlich kann ich sehr glücklich sein. Ich hatte jetzt auch mal wirklich den Mut oder quasi die Muße, mir irgendwie die 16 Seiten oder 20 Seiten Kurzversion OP-Bericht durchzulesen. Also du erfährst das ja immer alles so rudimentär. Ja, und so, also nicht du, sondern ich auch als Patient damals. Und jetzt habe ich mir mal Zeit genommen, das auf Englisch wirklich alles durchzulesen. Weil das braucht natürlich, ja, musst du erstmal in der Lage sein, das zu können. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich schon wieder 16 Stunden letzte Woche trainieren kann. Also das Ziel ist jetzt quasi, dass, ja, ist jetzt kurzfristig noch bis Ende August Richtung 20 Stunden zu stabilisieren und dann halt erstmal bei einem Wochenumfang von 20 Stunden zu bleiben und ja, da einfach die Regeneration dementsprechend voranzutreiben.
Und weil du den OP-Bericht gelesen hast, kannst du jetzt wieder 16 Stunden die Woche trainieren. Also OP-Berichte, für alle, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, lesen sich wirklich so ein bisschen wie Horrorfilme. Ja, da wird ziemlich genau beschrieben, welcher Schnitt, welcher Knochen. Also deinen Bericht würde ich nicht gern lesen wollen.
Genau, also definitiv, den will, glaube ich, keiner lesen, aber also nicht deswegen kann ich schon wieder 16 Stunden trainieren, aber deswegen kommt dann so ein bisschen natürlich so eine Zufriedenheit mehr dazu oder auch so ein Glücksgefühl. Natürlich ist es immer noch irgendwie so, wenn alle racen, alle ziehen ordentlich durch, dann ist es quasi so, dass man dann immer noch denkt, oh, das geht noch nicht, aber auf der anderen Seite bin ich in manchen Einheiten dann doch schon erstaunt, was mit wie wenig in Anführungsstrichen Aufwand, dann doch schon wieder möglich ist.
Ja, da steckt viel drin. Du musst natürlich dich erstmal von dieser Saison komplett verabschieden. Ich glaube, das hast du ja auch in einem gewissen Prozess dann irgendwann geschafft. Und jetzt hast du mir vor der Sendung gesagt, du fühlst dich eigentlich wie ein Age-Grouper vom Training her. Ja, so nicht ganz so viel Umfang, aber trotzdem Intensitäten und so. Und da will ich ja mal sagen, Kalle, du bist ja schon weit drüber, ja, 16 Stunden, da müsste ich ins letzte Trainingslager zurückblättern, bis ich so eine Woche bei mir finden würde. Also wir können ja mal gerne Wochenvergleich machen, ja. Ich hatte letzte Woche eine Umfangswoche, ich hatte 8,5 Stunden Sport, ja, das mal zum Vergleich, da bist du schon wieder doppelt so viel unterwegs. Und du bist auch schnell schon wieder, ich hab's gesehen.
Ja, also es ist so quasi das wir jetzt das Training, also am Anfang war es so, dass ich das Training halt relativ frei gestaltet habe und es ist auch jetzt noch so, ich spreche quasi einfach, also es war halt, weil jetzt einen richtigen Plan zu machen, ist halt, ich habe halt schon immer noch ein paar Termine, macht halt einfach keinen Sinn, also ich habe halt jetzt ein Roundabout, ist jetzt jede Woche das Ziel, 4 Radeinheiten, 4 Laufeinheiten, 4 Schwimmeinheiten zu machen und ich habe quasi da mit meinem Trainer so ein paar, also er hat mir, also wenn ich Fragen habe, dann frage ich ihn und er hat halt einfach gesagt, okay, versuch ein bisschen Schwelle mit einzubauen und ein bisschen VO2 Max, so, ne, dass wir das halt wieder antriggern, weil ist halt alles weg. Ist natürlich auch ein bisschen kompliziert als Athlet, alles gleichzeitig entwickeln zu wollen, ne? Und noch ordentlich zu regenerieren. Ja, und so ist es so, dass ich quasi jetzt bis Ende August mein Training quasi erstmal täglich selbst gestalte, mir da einen Plan mache und ihn quasi bezüglich der Intensitäten frage. Und dann ist es ja schon wieder so, dass er dann immer sagt, okay, kann auch noch ein Stück ruhiger sein. Ja, und die Pulswerte gehen jetzt langsam nach unten. Das ist erstmal das Wichtigste. Und so wie du halt sagst, ist es so, dass ich aber einfach noch quasi schon 16 Stunden trainieren kann. Aber früher waren es halt 26 bis 28. Also, und da will ich auch wieder hin. Aber ich brauche aktuell halt einfach noch längere Regenerationszeiten, so wie das wahrscheinlich jeder Amateur kennt. Und deswegen habe ich gesagt, ich fühle mich auch wie ein Amateur, in Anführungsstrichen vom Workload oder von der Müdigkeit halt.
Ja, kann ich bestätigen, wenn du mal 2 Tage hintereinander viel trainiert hast, also in Relation viel, ne? So mal eine intensive Radeinheit, dann noch laufen und vielleicht sogar noch schwimmen und so weiter. Oder ist man am dritten Tag schon ein bisschen müde, ja? Und wenn es dann nicht unbedingt sich aufdrängt, macht man halt auch mal einen Tag Pause. Ja, und ein Tipp noch, weil ich ja schon etwas mehr Lebenserfahrung habe als du. Das Wichtigste ist nicht, dass die Herzfrequenz runtergeht, sondern dass du Spaß dran hast, dich zu bewegen. Ich glaube, das kannst du auch wertschätzen und genießen. Das höre ich immer wieder raus. Und ich finde es auch geil, wenn ich dich auf Strava sehe, dass du wieder eine 80-Kilometer-Runde gefahren bist. Dann gucke ich in die Details, sehe, da waren ein paar Intervalle dabei und manchmal noch ein Kumpel, der dich begleitet. That's it, Kalle. Darum geht's. Ja, und der Rest kommt ja Stück für Stück.
Nein, definitiv. Ich will da auch gar nicht wehmütig sein. Also es ist halt so, wie du sagst. Also das sind halt kleine Sachen, aber zum Beispiel, ich gehe halt zur Physio und so weiter und der erzählt mir halt, ja, da hatte jemand einen Motorradunfall, der kriegt den Arm nicht mehr an die Steuern und so weiter. Und da diese Bewegungsfreiheit zu haben, das ist einfach eine neue Relation, dass man sich darüber freut. Und so wie du sagst, das Leistungssportliche kommt halt für zurück. Das ist auch noch in mir, so wie ich das schon gesagt habe. Und also es ist auf alle Fälle jetzt schon ein neues Level, auch an Glück und an Freude. Weil der Mensch, wenn er halt zu Hause ist und nichts macht, dann fühlt man sich irgendwie in Anführungsstrichen ja sinnlos, nutzlos, weil man halt einfach nur rumliegt oder nichts macht. Und das ist halt irgendwann echt, macht keinen Bock mehr, ne? Also ob das jetzt irgendwie arbeiten gehen ist, ob das Leistungssport ist, aber irgendwas will man halt trotzdem doch irgendwie machen.
Ja, vor allem, wenn deine Routine bis vor dem Unfall geprägt war von einem straffen Terminkalender und vollgepackten Trainingsplan mit Nebenterminen und immer im Blick, was muss ich als nächstes tun, tak, 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 ja, da warst du eigentlich komplett durchgeplant. Von daher, wenn du jetzt die Erfahrung machst, du trainierst nach Lust und Laune, in Anführungszeichen, dann muss man sich ja da auch quasi selber motivieren, sich selber dann eine Idee machen, gehe ich heute nochmal radeln oder gehe ich heute laufen oder beides oder geht's ins Wasser? Finde ich eigentlich auch eine schöne Erfahrung, ja. Du hast ja jahrelang jetzt strukturiert und nach Plan abgearbeitet. Ja, jetzt kommst du mal so ein bisschen in den Genuss des Age-Groupers.
Also es ist jetzt so, ganz kann ich das jetzt nicht, also ich mache mir schon auch einen Plan, so wie du sagst, ne? Aber also jetzt ist es auch so, dass ich da den jetzt, sagen wir, seit 3-4 Wochen auch wirklich so umsetzen kann. Aber 4-5 Wochen zurückliegend, wusste ich halt einfach, wie das der Age-Grupper ist. Ne? Da ist dann vielleicht irgendwas auf Arbeit, familiär oder was auch immer. Und ich musste halt einfach körperlich situativ entscheiden, okay, heute ist es halt nur eine Einheit. Die zweite geht einfach nicht. Ich krieg sie einfach nicht hin.
Oder mal gar keine. Passiert auch, ja. Also dir nicht allzu oft, aber dem normalen Hobbymenschen, ja mei, das kannst du nicht vermeiden. Ja? Da ist dann halt mal Termin, mal ein bisschen Druck im Kessel oder man schläft mal schlecht oder ja, dann ist es eben so. Aber so what? Und die Belohnung sind für mich auf jeden Fall diese kleinen Wettkämpfe, die ich so zwischendurch besuche. Das macht mir wirklich viel, viel Spaß. Und ich finde es auch geil, dass ich dieses Jahr so eine kleine Regionaltour mache. So ein paar Klassiker hier im Umfeld rund um Berlin. Ja, ich war letzte Woche in Bad Saro und in anderthalb Wochen ist Kalinchen-Triathlon, auch Traditionstriathlon hier in der Region. Und das macht viel Spaß. Ich habe übrigens in Bad Saro einen Schützling von dir getroffen, den Jens. Schöne Grüße hier nochmal vom Mikrofon aus. Der ist auch richtig gut unterwegs gewesen. Den trainierst du, richtig?
Genau, den trainiere ich und der ist aber immer begeistert, Konrad, dass du ihn immer schlägst, quasi, und orientiert sich so ein bisschen an dich. Du bist für ihn so ein bisschen die Messlatte auf der regionalen Ebene und da will er gern hinkommen.
Oha, ja, er ist nicht ganz so weit weg, aber auch nicht ganz so nah dran. Jens, weitermachen, ja, durchziehen und Stück für Stück.
Genau,
Platz war er in Bad Saro, also Top 10 ist schon drin.
Genau, aber da können wir gleich weitergeben. Da kannst du, den Tipp kann ich dann auch langfristig mitnehmen. Den viele Leute haben, Konrad, dein Umfang, okay, die Gänze ist jetzt nicht hoch, aber du hast natürlich den leistungssportlichen Background, den man jetzt nicht ganz wegreden kann. Das haben viele nicht, aber die meisten sind immer begeistert, wie schnell du schwimmst mit wie wenig Aufwand. Und auch ich kann ja jetzt 6 Monate klar über beide schwimmen und einarmig. Ich denke dadurch, dass meine Technik sogar besser wird, weil ich muss mache wirklich endlich mal einen hohen Ellbogen, weil ich gar keine andere Chance habe. Aber da kannst du mal die Insights raushauen.
Da gibt es ehrlich gesagt keine. Ja, also wenn man das halt als Kind gelernt hat, in dieser glücklichen Position ist, dass man die Motorik quasi verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich wie Fahrradfahren. Ja, also was ich merke ist, da fehlt der Endbums. Ja, also ich war wesentlich schneller schon mal. Und das zeigt sich immer so auf den ersten 50 bis 100 Metern. Da schwimme ich dann relativ locker, relativ weit vorne. Ja, und das ist quasi das Gegebene. Und auf 1500 Metern holt dich dann aber irgendwann der Trainingszustand ein. Also da, ne, ist man jetzt nicht mehr so mega schnell. Also unter 20 Minuten die 1500 habe ich diese Saison leider noch nicht geschafft. Da brauche ich noch den einen oder anderen Anlauf. Und ja, zur Wahrheit gehört, ich habe dieses Jahr nicht mal einmal pro Woche Schwimmen untergekriegt. Also es ist weniger. Und wenn ich schwimme, dann mal so eine halbe Stunde. Also viel ist nicht. Aber es macht mir trotzdem Bock.
Also quasi meistens ist ja dann im Sommer primär Wettkämpfe, ne? Oder Norwegen dann im Freiwasser.
Genau, und ich war auch vor kurzem, Moment, ich muss selber im Plan gucken, wir haben heute den Mittwoch, das war letzten Freitag war ich im Müggelsee schwimmen. Da muss ich sagen, hier bei uns in Friedrichshagen, Müggelsee ist natürlich möglich zu schwimmen, aber der See macht mir keine Freude. Ja, der ist sehr, sehr grün, also da scheint die Grünalge sich wieder ordentlich durchgesetzt zu haben, sodass du eigentlich gar nichts siehst, die Hand vor Augen nicht. Und der ist halt sehr, sehr flach, sodass es dir auch passiert. Du schwimmst schon extra weit draußen auf dem See, schon fast in der Fahrrinne, und trotzdem kommt noch hier und da eine Pflanze nach oben. Und ich hasse das, wenn so Gewächse von unten, ja, das, und du greifst da rein. Manchen macht es nichts aus, aber ich bin halt Schwimmhallenkind. Ich habe am liebsten klares Wasser und Fliesen unter mir und keine Pflanzen. Also schwierig, aber ich stelle mich der Sache regelmäßig.
Ja, das ist auf alle Fälle cool. Im Podcast, weil du sagst Schwimmhallenkind. Also ich hatte, da muss ich jetzt gleich drauf eingehen und du sagst, dir macht das doch Spaß. Ich hatte ja Nils Frommholt damals im Podcast irgendwie wegen ihm und was er weitermacht gefragt und da habe ich irgendwie von einem anderen Kumpel, der jetzt nach Frankreich ausgewandert ist, der mit dem Triathlon so ein bisschen nicht mehr. Also der macht noch ein bisschen Laufen, ein bisschen Radfahren, aber der hat es jetzt nicht mehr so drinne. Und er meinte, er fand dieses Zitat, er hat nur das Zitat geschrieben, irgendwann ist der Punkt erreicht, da macht dich die nächste Bahn nicht mehr glücklicher. Aber bei dir
Ja.
macht dich jede Bahn glücklich, Konrad, oder nicht?
Ja, das ist wieder die Frage der Dosis, weißt du? Frommold ist wahrscheinlich auch in den letzten Jahren noch 4 bis 5 Mal die Woche in die Schwimmhalle gerammelt. Das habe ich ja nicht gemacht. Ja, ich
Ja.
war bis 16 war ich aktiver Schwimmer. Dann gab es eine gewisse Pause. Dann habe ich im Studium wieder meine Routine aufgenommen, war auch 3, 4 Mal die Woche schwimmen. Das gipfelte dann irgendwann in so einer wahnsinnigen Idee mit so einem 24-Stunden-Schwimmen, ja, wo die alten Konsorten hier von den Kessen-Sachsen auch mit dabei waren. Auch der Micha war mit dabei. Das war so ein 6-Mann-Team. Sind wir halt eine Stunde, ein Rhythmus 24 Stunden lang geschwommen als Team. Und das war so einer der verrücktesten Schwimmaktionen. Danach hatte ich auch eine gewisse Zeit lang keinen Bock mehr auf Schwimmen, weil das hat ganz schön gestresst. Ich bin da in den 24 Stunden, glaube ich, 119 Hunderter geschwommen. Das hat mir gereicht. Und dann hat man halt so ein bisschen zu viel. Und ich glaube, so, wenn der Frommholt das so wiedergegeben hat, dann hatte er in dem Moment vielleicht auch ein bisschen zu viel über die letzten Jahre. Wenn du aber nur einmal die Woche schwimmen gehst oder sogar weniger, ja, dann behältst du die Laune. Vielleicht ist das auch der Trick, ich weiß es nicht, aber. Ich habe auf jeden Fall Lust, ich mag die Bewegung nach wie vor, aber tatsächlich, wenn ich wählen dürfte zwischen Freiwasser und Schwimmhalle, würde ich immer die Halle nehmen, es sei denn, es ist so ein schöner grüner Fjord in Norwegen. Das war ein anderes Grün als der Müggelsee, das war so ein richtig schönes mineralisches Gletscherwasser oder sowas. Das war wirklich Hammer, also kann ich nur empfehlen. Allerdings war es sehr kalt, muss ich auch einräumen, ne? Also das blieb nicht aus. Trotz Neo warst du nach 25 Minuten schon sehr am Zittern.
Ja,
Ey,
nee, das
Schwimmen ist
glaube ich auch
geil.
alle. Nee, definitiv. Also ich bin auch froh, wieder in der Halle zu sein. Ja, auf alle Fälle ist es auch so, dass der eine oder andere Hörer jetzt sich irgendwie angesprochen fühlt und mich darauf anspricht, dass er das, also ich wusste das nicht, auch da vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr hier übereinschaltet und dann das Ganze beobachtet. Auch das Einabendschwimmen, also danke dafür und definitiv, also es macht mir auch noch wieder riesen Spaß und habe auch Bock, in der Halle zu gehen.
Ja, schön, wenn man die Möglichkeiten hat. Also ich muss zugeben, ich bin hier von der Sommerschließzeit der Berliner Bäder natürlich getroffen. Hier gibt es aktuell keine Möglichkeiten, also nicht mal zum Bezahlen irgendwo. Ich müsste jetzt mir das nächstgelegene Freibad suchen, um Fliesen sehen zu können. Das ist mir aber auch von der Anreiselogistik her zu aufwendig. Also versuche ich tatsächlich einmal die Woche irgendwo Freiwasser. Ja, wenn ich irgendwie Glück habe, schaffe ich es vielleicht sogar ein zweites Mal, aber bislang ist mir das nicht passiert. Ja, und das muss dann reichen, so als Formerhalt. Und zusätzlich mache ich hin und wieder mal so 50 Züge am Zugseil, aber das ist eher so Alibi, dass man so ein bisschen die Muskulatur bei Laune hält, die fürs Schwimmen zuständig ist. Aber so richtiges hartes Training am Zugseil ist das auch nicht.
Ja, jetzt haben wir lange hier über Schwimmen und so weiter gesprochen. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen in den Rennkalender gucken, was ist, was war. Genau, also ich weiß gar nicht, hatten wir Frodos PTO-Sieg schon ausgewertet in der letzten Folge oder wahrscheinlich nicht. Ja, der Altmeister hat es gezeigt. Das nächste PTO-Rennen steht vor der Tür. Die 73 WM und dann geht's schon mit Nizza weiter.
Ich habe da Parallelen gesehen zum Triathlon in Bad Saro, zum Scharmützelsee-Triathlon. Ja, also die alten Hasen haben da noch ein Ding abgezogen.
Auf alle Fälle, ja, definitiv. Und
Nee.
also es geht
Also
auch
jetzt
noch.
mal im
Alter,
Ernst,
keine
also
Grenze.
wollte ich sagen, Alter ist keine, Age is just a number, ja, du kennst das. Frodo wird jetzt 42. Der war so mega fit. Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass er wirklich in diesen US Open Rennen kein leichtes Rennen hatte. Also er war ständig irgendwie unter Zugzwang. Beim Schwimmen musste er strugglen, um die Gruppe zu halten. Er hat dann gesagt, er hat eins drauf gekriegt. Gesehen habe ich es nicht. Also ich habe es angeguckt, aber ich habe nicht gesehen, ob er einen drauf gekriegt hat. Ich habe mir natürlich die Übertragung auf Eurosport nicht entgehen lassen. Unser Roman hat wieder kommentiert, der aus Leipzig. Ja, das war wieder eine wahre Freude. Auch dann diese taktische Entwicklung auf dem Rad. Ja, also wenn jemand wirklich ein spannendes Rennen sehen möchte, ja, dann hat er zwei Varianten. Entweder schaut er sich so ein PTO-Open-Rennen an, weil das irgendwie eine geile Dynamik hat. Oder das Ding, was in Hamburg stattgefunden hat, dieses Eliminator-Format auf dieser Supersprintstrecke. Das war auch richtig geil. Das gibt es übrigens noch irgendwo in irgendeiner Mediathek. Also Rollenfutter schon mal abspeichern, raussuchen. Ja, die WM in Hamburg mit diesem Eliminator-Format. Also für alle, die es nicht kennen, fliegen immer die letzten 10 raus, bis am Ende nur noch 10 die Platzierung ausmachen. Und das mit 1,75 Kilometer Laufen am Ende. Also krank. Das war wirklich Sprint und All Out. Das ist auch das andere Ende des Triathlons. Es geht schon fast in Super League-Richtung. Das war auch mega spannend.
Ja,
So, jetzt
genau,
habe ich
also
mich verzettelt. Jetzt bist du wieder dran.
ja, auf alle Fälle. Nee, ich fand es nur einfach krass. Ich habe eigentlich auch, also er Frodo beendet ja auch wirklich seine Karriere. Also klar, also viele haben geglaubt, dass er es doch mal macht und das aber wirklich dann auch umzusetzen, ist halt die andere Sache. Und deswegen, ja, voller Vorfreude halt auf Nizza. Ich glaube, er wäre sogar jetzt auch für Lahti qualifiziert, aber das würde er wahrscheinlich nicht machen. Also definitiv krasses Rennen dort und jetzt geht's in die heiße Phase für das letzte große WM-Rennen bei ihm.
Genau, er hat vor dem PTO Open Race in Amerika gesagt, zwei Rennen noch, dieses und Nizza, mehr nicht. Und das war nochmal ganz offiziell und in aller Klarheit, um den Spekulationen da mal entgegenzutreten. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es ihm gelingt, nochmal so ein Ding rauszuhauen. Ja, und von der Rennentwicklung her, wie er dann beim Radlfahren auch gestruggelt hat, ja, der hat ja teilweise auf den langen Geraden auch ein paar Sekunden verloren und die einfach durch seine technischen Skills und durch seine Erfahrung in diesen technischen Passagen, wo die immer durch die Wechselzone gefahren sind, da hat er wieder aufgeschlossen und sich wieder in Position gebracht und Das war jetzt nicht alles taktisch, sondern das war wirklich, er hat gekämpft, um da dran zu bleiben. Vor allem dann am Ende, in dem Moment, wo Dietlif dabei war. Also da hast du schon gesehen, der hat ja jetzt tatsächlich keinen lockeren Tag abgespult, sondern der hat es auch wirklich wissen wollen. Und da ging das Niveau nochmal richtig ab. Und dann war Frodo nach dem Radfahren in einer taktischen Ausgangssituation, wie er es liebt. Ja, vorne mit dabei, die ganz schnellen Läufer distanziert. Ja, und dann hatte er das Ding in der Hand und dann hast du schon gesehen, wie selbstbewusst er losläuft und wie sicher er sich ist, dass er jetzt eigentlich nur noch das Ding zumachen muss. Da konnte er allerdings noch nicht gewusst haben, dass Blumenfeld Probleme mit seinen Krämpfen hat. Weil, sagen wir mal ehrlich, hätte Blumi keine Krämpfe gehabt, wäre es nochmal richtig eng geworden. Da wäre er nämlich wahrscheinlich vorgelaufen. Die hatten am Ende mehr oder weniger die gleichen Laufzeiten. Allerdings hat Blumenfeld 4 oder 5 Mal gestanden und gedehnt. Und das ist schon crazy, ja, dass der am Anfang der Laufstrecke völlig verkrampft ist und dann am Ende der Laufstrecke 3:03 Tempo mit Jason West läuft. Also das ist wirklich crazy. Das ist für mich unvorstellbar, wie das geht. Krampf ist bei mir meistens Ende.
Ja, definitiv. Also, das ist ja bei ihm auch öfter so, dass er sich dann einfach rausdrückt und dann geht es einfach weiter, ne?
Ja, es gab so früher Gerüchte bei den Radprofis, dass es die russische Methode gab. Da haben die sich wohl mit Rouladennadeln in den Oberschenkel gestochen, wenn der gekrampft hat. Aber ich glaube, das ist mehr Fake. Das wird nicht so wirklich die Wahrheit sein. Aber die Fähigkeit, einen Krampf wieder wegzukriegen, ich glaube, das ist eine ganz besondere. Weil wer das kennt im Wettkampf, wenn es irgendwo mal zumacht und schnappt, wirst du eigentlich nicht nochmal der Alte. Also. Du kannst schon wahrscheinlich finishen unter Schwierigkeiten oder mit den Pausen und dann langsamer weiter. Aber ich hatte es tatsächlich in Bazzaro auch das Problem, jetzt nicht so extrem, aber während des Laufens, so nach halber Strecke ungefähr, hatte ich wirklich eine ganz starke Krampfneigung in beiden Oberschenkeln und ich musste tatsächlich ein bisschen Tempo rausnehmen und musste so ein bloß kein Krampf kriegen Tempo laufen. Also, das ist Luft wäre noch für ein paar Sekunden mehr drinne gewesen, aber ich hatte echt mit den Beinen dann Probleme mit der Muskulatur. Hat aber alles funktioniert.
Ja, nee, definitiv. Also ich habe glücklicherweise das Problem noch nie gehabt, deswegen kann ich da jetzt nicht ganz mitreden. Also ich bin
Du
eigentlich
trainierst
relativ
einfach zu viel.
gut, das kann sein. Also in deinen Augen ja, in meinen Augen nein. Aber du siehst ja auch bei Norwegern, das schützt dich vor Krämpfe.
Ja, aber Blumi hat ja selber gesagt, er hat zu wenig auf dem Zeitfahrrad gesessen. Wobei ich aber im Pushing Limits Podcast gehört habe, da hat Fred Funk gemeint, das stimmt gar nicht. Die sind auch hier in Foro-Möge schon Zeitfahrrad gefahren und so. Und man soll nicht alles glauben, was die immer sagen. Also die sind schon vorher auch Zeitfahrrad gefahren. Aber offensichtlich, naja, ich muss was sagen, vielleicht war es von Blumfeld taktisch jetzt nicht die Meisterleistung. Ne? Der hat sich ja da in eine Spitzenposition geschwommen und ist dann mit dem Rad vorne rausgefahren. Und weil er schon mal vorne war, hat er sich dann mal 30 Sekunden Vorsprung geholt und die dann wieder weggegammelt, um sich wieder einholen zu lassen und musste dann am Ende noch Dietlif hinterherfahren, um wieder dran zu bleiben. Also irgendwie hätte man das wahrscheinlich alles ein bisschen smoother halten können, wenn er gleich in der Gruppe geblieben wäre und nicht weggefahren wäre. Aber. Gut, würde er sich selber seine Gedanken machen. Und dann werden wir mal sehen, wie das bei dem weitergeht. Ich habe gehört, der macht jetzt dann irgendwie in den nächsten 10 Tagen noch 3 Wettkämpfe. Ne? Da kommt jetzt Paris-Test-Event, dann der Nachtflug nach Shanghai, dann PTO Open in Shanghai oder wo das stattfindet. Ist nicht
Genau.
Shanghai, ne? Ist woanders.
Singapur.
Singapur, ja, siehst du? Ich habe es schon beim Sprechen gemerkt, die stimmt was nicht. Singapur, genau. Und dann nach Singapur geht es dann entspannt zurück zur 73 WM nach Lahti, nach Finnland. Das ist doch mal ein geiles Pensum, ne?
Ja, auf alle Fälle. Das ist Jetlag und so weiter, spielt keine Rolle und ja, zieht auf alle Fälle auch richtig durch jetzt.
Wie er es im Interview gesagt hat, a lot of racing next week.
Nichts anderes außer das, ja.
Ja, geiler Typ. Also ganz ehrlich, man wird beobachten, wie lange das gut geht, aber ey, ich. Ich finde es ein hammerhartes Programm. Also Paris-Test-Event, kannst davon ausgehen, dass er den Zehner all out laufen muss hinten drauf. Und dass er dann mit einer ordentlichen Vorspannung da in Singapur ist es, antritt. Also crazy. Also ich könnte es mir jetzt so nicht vorstellen. Ich habe das einmal gemacht mit einem Sportsfreund Dunze zusammen, dass wir am Filzteich im Erzgebirge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen olympischen Triathlon gemacht haben. An dem Samstag war der offene Wettkampf, der normale Triathlon quasi, und an dem Sonntag danach die Regionalliga. Oder andersrum. Erst Regionalliga und dann, ja, so rum war es. Erst die Regionalliga auf dem Samstag und dann der offene Wettkampf. Und zwei olympische hintereinander, das fühlt sich ganz, ganz, ganz bescheiden an. Also, wir werden sehen. Aber ich würde gerne mal reinfühlen bei dem.
Also ich kann das jetzt quasi nicht so bestätigen. Also klar ist es der Mitteldistanz, aber ich hatte das Glück damals, da gab es das noch 2010, weil die France Iron Tour zu machen, da war der internationale Wettkampfkalender noch nicht so voll. Da gab es halt nur Weltcup, und da kam irgendwann World Series und so weiter, und da war die französische Liga, so das Nonplusultra, Ultra, und das hatte so das Format von der Tour de France. Quasi 7 Tage in Folge, 7 Tage Triathlon. Also es war alles dabei, von Swim and Run über Duathlon, über quasi den Triathlon olympisch und so weiter und Sprint. Und ja, da waren damals auch Alistair Brownlee und Jonathan Brownlee dabei. Alistair Brownlee ist ja jetzt aktuell, leider fällt die Saison auch aus, verletzt, aber ich wurde damals schon irgendwie eines Besseren überzeugt, dass die Briten das alles ein bisschen locker sehen und auch jeden Tag irgendwie ihre 1,5 Liter Bier nach den Races weghauen und trotzdem jeden Tag abliefert. Also es hat damals funktioniert bei ihm, und ich fand das eigentlich richtig cool, und ich bin sogar Ende zu fitter geworden.
Das ist ja hammerhart. Das ist auch a lot of racing.
Aber
Eine
man muss
Woche lang
natürlich,
durch, jeden Tag.
genau, und über jeden Tag ein anderer Ort. Und quasi, also damals war dabei Steffen Justus, der jetzt der Trainer ist bei der DTU, aus deutscher Sicht Christian Prochnow, auch Olympionike 2008. Und der hatte mich damals einfach gefragt, ob ich Bock habe, weil die haben noch einen gesucht. Und ja, dann war es irgendwie so Oktober, und ich dachte, das ist eigentlich richtig cool, so ein Event. Und dann halt irgendwie alles in Südfrankreich, jeden Tag irgendwie Race, und dann irgendwie 2 Stunden weiter Autofahrt, so ein Transfer wie bei der Tour de France. Es war halt alles organisiert, ne? Du musstest dich um nichts kümmern. Ja, und also es ist eigentlich echt schade, dass es das nicht mehr so in der Art gibt, aber natürlich mit den ganzen Rennen ist es halt einfach nicht mehr möglich, ne?
Klingt aber wahnsinnig geil. Und das war dann quasi am Ende die Liga, ja? Die französische Liga, kompakt auf eine Woche oder nur Teil
Nee,
der Liga.
die französische Liga ist extern nochmal. Das war einfach so ein Event,
Okay.
also das wollte sich so etablieren wie Tour de
Wie die
France, und die hat
Tour de Ski quasi. Auch
genau.
4, 5 Tage hintereinander Racing.
Und es war halt auch so, dass die damals in Frankreich auch schon jedes Rennen dort, also das, was bei uns Eurosport ist, ist da, glaube ich, Sport Plus. Und es wurde halt jedes Rennen live übertragen. Und ja, Alistair Brownlee wird damals schon nicht wenig verdient haben dort.
Ja, krass, ne? Das ist in manchen europäischen Ländern ist ja auch die olympische Variante des Triathlons wesentlich populärer als der Langdistanz-Triathlon. Also in England ist das auf jeden Fall so. In Frankreich kann das ja auch fast so sein, also zumindest zu der Zeit, von der du gerade berichtest. In Deutschland hat man immer so das Gefühl, dass die Langdistanzler schon durch die Erfolge der letzten 25 Jahre da ziemlich viel überragen, ne? Dass das dann irgendwie, das ist Ironman, Langdistanz, das ist so mehr oder weniger das, was die Leute auch unter Triathlon verstanden haben. Und dass da eigentlich auf der Kurzstrecke auch ganz schön der Bär abgeht, das wissen wenige. Und dass
Ja,
die olympische Variante so seinen Reiz hat. Also ich finde das kurze,
also
schnelle, habe ich ja schon oft gesagt, finde ich für mich persönlich auch viel spannender als lang und langsam in einem
also es ist ja
Rennfall.
natürlich, wir haben das ja jetzt auch schon in anderen Folgen besprochen, dass die PTO da natürlich schon ein Interesse hat und auch irgendwie Gelder reinbringt, quasi, und dass dadurch halt viele auf die Mitteldistanz wechseln. Ich weiß aber damals zum Beispiel zu meinen Zeiten, also jetzt kann ich da auch offen, also als ich noch Kurzdistanz gemacht habe und auch in Frankreich gestartet bin, dort ist quasi Alistair Brownlee beim Liga Krösus gestartet. Der ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch gut. Also da müsste man jetzt ein paar Deutsche fragen, die da sind. Es Hatrovil hieß die, und das, also das Team, und wenn der dort ein Rennen, also mein Teamchef in Versailles hatte halt einfach, okay, jedes Team weiß halt, was das andere Team für ein Etat hat, ne? Und wenn der da halt ein Podest gemacht hat, ist der halt mit dem Sprint-Triathlon an einem Wochenende mit 15.000 Euro nach Hause geflogen. So, also so roundabout. Und das ist halt, ja, warum es dann vielleicht für viele Athleten damals und auch jetzt noch lukrativ ist, dort irgendwie zu starten, weil die Preisgelder dann halt doch quasi sehr hoch sind und du halt eine hohe Renndichte fahren kannst.
Ja, das stimmt. Also es gab ja auch jahrelang immer so eine Preisgeldauswertung hier auf dem Portal von Trimac. Ja, so eine Art Geldrangliste. So, kennt man ja aus dem Golfsport. Da hieß es nicht Weltrangliste, sondern Geldrangliste. Da haben die auch quasi aus frei zugänglichen Informationen sämtliche Preisgelder zusammengetragen. Und da waren auch viele, viele Jahre lang die ganzen Kurzstreckler vorne. Ja, ich meine, jetzt durch dieses PTO-System ändert sich da mit Sicherheit einiges, ne? Die hauen jetzt natürlich viel Preisgeld raus auf einer Distanz, die eher Richtung Mitteldistanz geht als olympisch. Haben wir ja schon mehrfach auch besprochen. Es ist sehr, sehr spannend, was da abgeht, sehr, sehr interessant. Und ja, die Gefahr, dass der lange, lange Ironman, also die volle Distanz, da ein bisschen hinten runterfällt, die ist natürlich tatsächlich da, ne? Also so, gerade wenn man so die mediale Präsenz jetzt anschaut, mit den Live-Übertragungen auf Eurosport sind die PTO-Rennen natürlich schon richtig gut dabei. Kurzstrecke ist auch weltweit gut vermarktet und gut im Free-TV und über die ganzen Online-Kanäle, über Mediatheken etc. Also da sehe ich quasi Ironman jetzt unter Zugzwang und ja, da kann man ja auch mal einfach abwarten, was jetzt nach der Ära Andrew Messick passiert da unter dem Label Iron Man. Da wird ja wahrscheinlich irgendwann der Wechsel kommen. Angekündigt ist ja was, aber hast du schon irgendwas gehört? Gibt es einen Nachfolger schon? Sind die schon so weit oder ist jetzt erstmal nur Messick hört auf?
Ich habe jetzt nichts gehört, also ich kenne auch nur die Infos, die du jetzt hast. Also wahrscheinlich wird es ihn schon geben, aber ja, also mal gespannt, wer das halt sein wird und wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht. Das sind ja viele Themen, die da auf der Agenda stehen.
Definitiv. Also als Geschäftsführer oder Konzernlenker von Ironman hast du jetzt wahrscheinlich einen Berg von Arbeit, ne? Wenn du das jetzt mal genau analysierst, die Strategie während der Corona-Zeit und danach ist halt irgendwie nicht aufgegangen. Ja, jetzt haben die ihre Races da announced und jetzt habe ich auch in irgendeinem Podcast letzte Woche gehört, es war tatsächlich so, dass in USA Ironman-Rennen nicht ausverkauft waren und dass die quasi noch so Rabattschlachten hinten raus gemacht haben, so nach dem Motto, melde dich jetzt noch an, du kriegst jetzt noch irgendwie Discount von 30% oder so auf den Startpreis, dass die Startplätze quasi hinten raus billiger wurden, um die Rennen voll zu kriegen. Das heißt, es deutet darauf hin, dass die vielleicht generell ein Nachfrageproblem haben mit ihren Events auf der langen Distanz. Ja, dass das vielleicht
Ja,
nicht nur die Slots in Nizza betrifft.
also die Sache ist natürlich, also das ist natürlich global, das muss man natürlich auch als globale Sache sehen. Also so ist klar, geht es jetzt nur um Nizza und wir sehen das jetzt nur als Europäer. Aber also ich war ja in Corona-Zeiten 3 Monate in den USA und war auch jetzt da und die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch in Europa gestiegen, aber in den USA ist der Anstieg halt auch mal eine andere Hausnummer, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren. Und gut, als Corona war, war der Umtauschkurs gut. Das darf man als Europäer aber nicht vergessen. Jetzt ist der halt nicht mehr ganz so gut. Aber trotzdem ist es so, dass, so wie du halt sagst, also Ironman hat halt sehr, sehr viele Rennen auf den Markt gebracht und nimmt die jetzt sogar weg, ne? Also der Ironman Mont-Tremblant, so wie ich das bei Slow Twitch gelesen habe, wird in der Form nicht mehr existieren. Ja, ist halt mega schade, dass das halt dann so Traditionsrennen halt auch trifft, wenn sie halt die Teilnehmerzahl nicht voll kriegen. Aber so wie du sagst, halt, wenn die Rennen nicht mehr voll werden, dann lohnt sich die ganze Organisation halt nicht mehr.
So sieht's aus. Also der deutsche Markt zeigt sich da wahrscheinlich noch sehr robust im Vergleich. Ich habe jetzt gestern gelesen, der 73 in Erkner hat alles in allem mit olympische Distanz, mit Sprintdistanz und mit Kinder und so weiter eine Teilnehmerzahl Richtung 3000 vorzuweisen und ist damit quasi richtig gut dabei und etabliert sich gerade ordentlich. Also sowas gibt es natürlich auch, aber ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, dass natürlich die Vorarbeit, die da 5 Jahre lang geleistet wurde unter dem Titel Stadler Erkner Triathlon, da ist natürlich ein Fundament, auf was man sehr gut aufsetzen konnte, ne? Also da ist einiges in der Mache und da sind auch noch diejenigen, die das damals gemacht haben, immer noch dabei und bringen das Ding voran. Ja, also das ist wahrscheinlich eine andere Konstellation, als wir in Dresden erlebt haben. Ja, aber es kann halt mal so und mal so laufen. Und ja, ne, Ironman-Rennen sind jetzt nicht unbedingt gesetzt, ja, so wie du sagst, ne? Wenn so ein Traditionsrennen einfach auch mal abgesagt wird, ja. Wer weiß, wie es weitergeht mit Hamburg, Frankfurt etc. Gut, ich glaube, Kraichgau ist auch stabil, ist sehr erfolgreich, auch von den Nachfrage, von den Teilnehmerzahlen her. Soll ja auch ein wunderschöner Wettkampf sein. Warst du da eigentlich schon mal am Start?
Nee, war ich noch nicht am Start, weil das ist immer am Aix- und Provence-Wochenende und das ist dann natürlich immer so ein bisschen, also ich habe so viel
Ja.
gute Erfahrung mit dem Rennen in Frankreich, da ist der Kraichgau immer so, ne? Da setzt man lieber auf das sichere Pferd.
Ja, hast du neulich auch in irgendeinem Talk gesagt, ne? Wenn Ex ist immer eine gute Bank.
Mit David Breuer war das ja.
Ja, ich habe ich mir angehört, fand ich auch übrigens sehr, sehr interessant. Ich wusste, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der tatsächlich da im Ahrtal lebt und diese Flutkatastrophe ihn so betroffen hat, dass er, ja, na klar, da fällt natürlich so eine Profikarriere mal hinten runter, ja, und dann ist auch erstmal ein Jahr kein Sport, wenn keine Straße da ist und du erstmal gucken musst, wie du klarkommst. Also fand ich sehr empfehlenswert, ist mal auch so ein schöner Blick hinter die Kulissen, dass der Sport natürlich immer nur das Tüpfelchen auf dem I ist, ja, und die Basis, die wir immer so schön Gott gegeben hinnehmen, die ist ja eigentlich das Wichtige. Und aus der Stärke heraus können wir ja erstmal unseren Sport machen. Und
Ja.
so ein bisschen vergleichbar wie mit deiner Situation nach dem Unfall, ja. Zunächst erstmal überleben, wieder gesund werden, Rehabilitation und dann kannst du wieder an Leistungssport denken. Zum Glück bist du schon wieder so weit. Ja, hätte auch
Ja,
anders
also
laufen können.
definitiv. Und ich fand auch bei David, also fand ich es halt auch cool, dass er da jetzt noch Bock hat, so, ne? Also, weil das ist natürlich dann, ja, also er ist, glaube ich, ein, zwei Jahre jünger als ich, aber ist ja trotzdem, er hat ja auch Verantwortung schon mit zwei Kindern. Da ist der Druck jetzt nicht wenig, sage ich mal, und auch mega cool, dass seine Frau da so hinter ihm steht und ihn da so unterstützt, wie er halt sagt.
Ja, das ist halt ein Privileg, ne? Dieses Leben leben zu dürfen. Das ist jetzt, wir wissen ja, wie es ausschaut, ne? Im Triathlon mit Sponsoren, mit Förderung etc. Da kann ich auch nochmal empfehlen, da gab es so ein Podcast auf Trimark mit dem Jan Sibbersen zusammen, der ja den Mika Not managt und quasi für den auch so Sponsoring in die Hand nimmt und versucht, ihn quasi da aufzubauen. Und der hat auch angedeutet, es ist alles andere als einfach, ne? Wenn du da erstmal aus der Kurzdistanzförderung rausfällst und dann quasi auf dem freien Markt unterwegs bist als Einzelunternehmer und versuchst da dich selbst zu vermarkten und dann Fuß zu fassen und die sportlichen Erfolge stehen zwar in Aussicht, aber wahrscheinlich erst in 3, 4, 5 Jahren, dann bist du natürlich irgendwo in der Luft. Und diese Brücke da zu schlagen, ist gar nicht so einfach in diesem Triathlon-Business. Weil, seien wir mal ehrlich, es ist ja nach wie vor tatsächlich eher eine Randsportart, ja, obwohl das alles medial besser wird, ja, dass man da auch mehr mitbekommt hier über ARD, ZDF, Eurosport und so weiter. Aber es ist ja trotzdem kein Fußball.
Ja, aber man muss ja auch sagen, also weil ich weiß ja auch von einigen Profiathleten, aus Sponsorensicht ist es natürlich, also jetzt Mika Not, also auf alle Fälle erstmal eine Bank und er gibt jetzt sein Comeback dieses Wochenende in Singapur. Da drückt man die Daumen, dass das alles gut war. Und auch ja, ist ja ein Schützling von Ben Rezel hier. Und was man halt sagen muss, ist aber, dass sich das natürlich auch ein bisschen gewandelt hat. Also wenn man jetzt so 5 oder 6 Jahre zurückblickt, da war die Renndichte nicht so hoch und es waren eigentlich, sage ich mal, immer 4, 5 Namen, die standen immer auf dem Podium. So, und dadurch, dass es jetzt sich natürlich, also Triathlon populärer, es kommen mehr Leute rein, ist wie auf der Kurzdistanz, also bei jedem 70-3 oder bei jedem Challenge-Rennen steht irgendein neuer Profi, von dem selbst ich noch nichts gehört habe, übertrieben und auf den Top 3. So, und wenn quasi alle natürlich auf die Sponsoren zutreten, was ja natürlich legitim ist und jeder Profi in irgendeiner Art und Weise macht, kann der Sponsor ja auch nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt eigentlich der krasseste von den Typen, so, ne? Und das ist natürlich aktuell so, also Dichte ist gut und absolut cool und bringt den Sport weiter, aber deswegen kann ich mir schon vorstellen, was du sagst, ne? Du brauchst halt richtige Ergebnisse, richtige Kracher über eine lange Zeit, damit du auch wirklich attraktiv wirst.
Das zum einen, ja, diese sportliche Legitimation im Leistungssport ist natürlich die Eintrittskarte, ja, dass du was vorweisen kannst. Aber ich glaube, nach wie vor wichtiger ist tatsächlich die Story, die du mitbringst. Ja, wie viel Substanz hat deine Geschichte? Ja, und daraus resultierend natürlich auch, welche Möglichkeiten bringt der zu sponsornde Athlet so mit? Also Stichwort, welche Reichweiten sind denn bereits vorhanden? Was macht denn derjenige schon? Ja, also es gibt ja welche, die sind sehr ruhig und sehr auf den Sport fokussiert und nehmen die Öffentlichkeitsarbeit da nicht so in die Hand. Und dann gibt es wiederum Athleten, die haben wahrscheinlich eine höhere Popularität, als die sportlichen Ergebnisse dann am Ende vermuten lassen. Also um das mal vorsichtig auszudrücken, ja. Aber es gibt halt laute und leise Athleten. Ich glaube, die Lauten haben es einfacher in der Vermarktung. Das ist halt einfach, weil sie mehr wahrgenommen werden und ihre Geschichte auch dominant selber erzählen. Und ja, wer weiß, wo die ganze Sache hingeht. Der ein oder andere spekuliert ja, dass es für den Triathlon-Sport auch mal bald so eine Netflix-Folge geben wird oder Se Serie geben wird wie für die Formel 1. Und dass du dann quasi, wenn du ganz nah dran bist an den Triathleten, auch viel detaillierter hinter die Kulissen schauen kannst. Das haben die ja jetzt für den Radsport gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir das mal irgendwie schon angeschaut hast. Ich habe es noch nicht gesehen, denn mir wurde es nur empfohlen. Ja, dieses Tour de France Inside da auf Netflix. Stell dir vor, sowas würde man für die PTO-Tour machen und würde da vielleicht so die Top 10 Guys oder Mädels dann hautnah beobachten und bei der Vorbereitung verfolgen und so weiter. Der Sport wäre viel greifbarer und hätte eine viel krassere Präsenz. Und ich glaube, dann am Ende auch mehr Fans und mehr Zuschauer. Das ist dann, naja, da könnte man jetzt eine eigene Folge mitfüllen, wie das
Ja.
wohl so weitergeht. Gestochen im Dunkeln. Aber um es mal ganz konkret zu machen, willst du einen Tipp abgeben für das nächste PTO-Rennen? Top
Boah,
3.
also ich weiß jetzt, ich habe nur, boah, die Startliste so rudimentär überflogen. Also Christian Blumenfeld ist ja am Start. Gustav Iden ist auch am Start. Also kann ich schon mal
Und
die
Mika,
weit.
dann haben wir es doch.
Ja, also ich glaube, dass Mika schon, ich glaube, Mika macht so Top 5, Top 10, das macht er. Aber ja, also wie gesagt, also auch sehr akribisch vorbereitet. Die sind ja auch alle in Thailand jetzt quasi. Florian Angert ist ja auch da, um sich zu akklimatisieren. Aber jetzt sind die Amerikaner Jason West. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob er draufsteht. Ich hoffe, du kannst jetzt mir da genau zu sagen. Sam Long ist zum Beispiel am Start. Aber den darf man halt nicht vergessen, ne? Das ist halt auch was du sagst, ein sehr ruhiger Athlet. Aber aktuell ist es der unangefochten beste Läufer, auch wenn er nicht so gut schwimmt. Aber was der aktuell in jedem Rennen auf den Lauf rauszaubert, also da müssten wahrscheinlich auch die ein oder andere Kurzdistanzler sich fürchten, wenn er dort in der Gruppe sitzen würde.
Ja, definitiv. Also Jason West war ja schon in Ibiza einfach mal 4 Minuten schneller als der zweitschnellste und ist jetzt noch mal schneller gerannt, obwohl der Frederik Funk bestätigt hat, dass es sogar einen Tacken länger als 18 Kilometer waren. Es waren wohl irgendwie 18,3 oder so. Und dann läuft er einfach 18,3 Kilometer in 56 Minuten. Also Taschenrechner raus. Ohren angelegt. Ich glaube, da kommt 303 auf den Kilometer raus, wenn man das so rechnet. Das ist richtig, richtig verrückt. Also das auf 18 Kilometer. Bin ich ganz deiner Meinung. Auf der Kurzstrecke wäre der sehr interessant zu sehen, aber wahrscheinlich nach dem Schwimmen abgehangen und dann nicht mehr in der relevanten Radgruppe und somit nicht in Schlagdistanz. Aber wenn er drin sitzen würde, ja, dann wäre das so.
Genau, also ja, definitiv. Und dann würde ich das als mein Podium erstmal sagen.
Also du wirst, Moment, um das zu sortieren, du hast einen Jason West auf dem Podium und einen Blumenfeld und einen Eden.
Genau.
Okay, na von Gustav Iden hat man dieses Jahr ja noch nichts Herausragendes gesehen. Man hat nur gehört, dass er durch das Leiden und den Tod seiner Mutter nicht richtig trainieren konnte, was verständlich ist, ja, und dass er deswegen ein bisschen struggelt in der Saison. Auf der Kurzstrecke läuft es nicht, er ist jetzt nicht beim Testevent dabei, obwohl er in Paris ist. Ja, vielleicht hat er entsprechend Wut im Bauch und frische Beine dann, kann ja sein in Singapur, wir werden es sehen. Ich traue Mika Not auf jeden Fall im Podium zu. Ich glaube, dass der sich rehabilitiert hat hier nach seiner blöden Verletzung und dass der die Zeit richtig gut genutzt hat zum Trainieren. Während andere schon getapert und geraced haben, ist der jetzt noch richtig aufgeladen. Und wenn ihm alles gelingt, technisch, taktisch, dann ist er auf jeden Fall Podiumskandidat für mich. Und Blumfeld natürlich auch, ja. Und wer dann noch mit draufstehen wird, ja, das wird man sehen. Ich hoffe, Freddy Funk, wenn der es zusammenbringt, der hat auf jeden Fall auch richtig was drauf. Muss für ihn allerdings auch taktisch einfach mal gut laufen. Dann, wenn er nicht irgendwo alleine zwischen den Gruppen rumradelt mit 350, 360 Watt und danach ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Laufen hat. Naja, wird man sehen. Ich glaube, es wird wieder übertragen. Bestimmt kommentiert unser Roman aus Leipzig wieder die Wettkämpfe. Und bei den Frauen hast du das, wir haben jetzt ein bisschen egoistisch wieder nur über Männer geredet. Frauenrennen in US war auch mega krass, ja, mit der Taylor Nipp. Und da kann man eigentlich auch wieder eigentlich das gleiche Podium tippen, wie es jetzt in Amerika war. Also aus meiner Sicht sind das die Kandidaten, die da wiederzufinden werden.
Definitiv. Und da kann ich vielleicht schon einen Ausblick. Also das ist eigentlich mal interessant. Also ich hoffe, dass das auch klappt demnächst dann oder mal langfristig. Genau das Thema, was du gerade ansprichst, ist so, dass ich neulich auf der Hochzeit von meinem Trainer, der ja auch die Caro Pole trainiert, dort von ihrem Lebensgefährten Sven Teuscher angesprochen wurde. Und er meinte quasi so, und da hat er auch absolut recht, dass jeder Podcast natürlich erstmal neutral ist im Triathlon und so weiter, aber dass die primäre Berichterstattung, auch bei uns, da sind wir nicht anders, erstmal primär über die Renngestaltung, die visuelle Betrachtung der Männer geht. Und dass es doch auch was schön wäre, wenn es quasi diese Form des Podcastes auch von Frauenrennen an sich geben würde oder die Frauenrennen dort als erstes dargestellt wird. Und ich habe ihm gesagt, alles klar, Konrad kann so und so nicht so oft. Der ist in der Firma eingespannt. Du kannst gerne alle 2 Wochen hier reinkommen. Und dann machen wir das hier mal andersrum. Also ich hoffe, dass das klappt. Auf alle Fälle wird das ja vielleicht auch andere Interessenten raufrufen. Aber so wie du sagst, da ist noch Bedarf da. Aus seiner
Ja,
Sicht.
ich verstehe die Sicht, ja. Nur ist es natürlich tatsächlich so, dass lange Zeit lang die Frauenrennen von der Dichte her nicht ganz so krass besetzt waren und sich dadurch manches Mal etwas weniger Spannung ergeben hat. Ja, also das muss man einräumen, aber das ist auch im Wandel. Und wenn du dir anguckst, was da in US los war, dann hattest du vorne einen harten Kampf um den Sieg, ja, zwischen der Taylor Nipp und der Ashley Gentle, die einfach stärker läuft noch. Allerdings hatte Taylor Nipp so viel Vorsprung nach dem Radfahren, dass sie das gerettet hat, aber es war keine Minute dazwischen. Und dann hattest du dazwischen die Paula Findlay auf 3 relativ unangefochten und dann Platz 4, 5 und 6 war richtig, richtig spannend. Die waren wenige Sekunden auseinander. Holly Lawrence war dabei und die anderen beiden habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das war richtig krasser, harter Sport. Du hast gesehen, wie die sich wirklich gequält haben bei 105% der Leistungsfähigkeit und wirklich um jeden einzelnen Meter gekämpft haben und sind da quasi im Abstand von 10, 15 Sekunden hintereinander weg all out gerannt. Also da war auch mega viel Spannung drin. Von daher, ich glaube dran, dass die Rennen der Frauen auch an Spannung zunehmen werden, weil auch dort einfach die Leistungsdichte weiter zusammenrutscht. Ja, die einfach auch, du hast viel mehr Siegkandidatinnen am Ende und dann wird es auch für die Berichterstattung wiederum spannender. Und auf dem Weg sind wir gerade. Und ja, werden wir dann mal sehen, wie das weitergeht jetzt in Singapur.
Genau, also und danach 73 WM, also interessant, also ob die Rennen dann halt auch so, wie du sagst, von der Spannung so weitergehen, aber auch da, also bin ich genau der Meinung, kommen mehr Athletinnen und der Kampf dort um die vordere Platzierung wird immer enger.
Ja, ich meine, dann kommt es halt auch mal zu so einer Situation. Du hattest ja jetzt auch bei dem Herrenrennen in US quasi, bei der PTO Tour, so ein interessantes Pack in der Mitte. Da waren jetzt so 6 Mann, die zusammengerannt sind. Ja, da waren sehr illustre Namen dabei, unter anderem sowas wie Lionel Sanders. Dann haben die später noch den Freddie Funk überrannt. Die waren allerdings so gut wie nie im Bild. Ja, das war die Berichterstattung war halt nicht so breit aufgestellt. Die konnten quasi die Spitzengruppe und die direkten Verfolger konnten sie von ihrer Technik und ihrer Reichweite gut abdecken. Aber die Entwicklung im Feld, sagen wir mal so zwischen Platz 5 und Platz 12, die war auch mega spannend und die ist auch hinten runtergefallen. Also da könnte man vielleicht mit Festkameras oder irgendwas noch mehr machen, dass man das auch noch so ein bisschen geiler mitkriegt. Weil ich glaube, die haben sich es auch richtig gegenseitig gezeigt, was sie im Laufen noch so drauf haben. Und das muss auch eine kranke Truppe gewesen sein. Die waren auch richtig schnell unterwegs, ne? Also David
Ja.
McNamee war da noch dabei, der hat am Ende die zweitschnellste Zeit im Laufen. Also da ging auch einiges noch zur Sache. Ja, klar, also man muss an der Berichterstattung weiterarbeiten. Die Rennen werden von allein spannender und ich gebe dem Sven da recht, dann kommt auch das Frauenrennen noch weiter in den Fokus. Und die Tendenz, dass die Rennen noch getrennt ausgetragen werden, ist ja für die Berichterstattung grundsätzlich positiv bei den Profis. Ja, also dass du dann ein eigenes Frauenrennen hast, was du vollständig siehst und dass das nicht nur im Rahmen des Männerrennens mit abgefrühstückt wird. Das ist ja schon eine gute Entwicklung.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, also wir sagen ja auch an alle Hörer immer, wenn sie irgendwelche Ideen haben oder Fragen, wir sind hier total offen, nehmen alles an
Ja.
und so nehmen wir auch dieses Thema gerne an.
Ja, wir können uns ja vornehmen, entweder machst du es dann mit deiner nächsten Folge oder wir irgendwann zusammen, dass wir das Frauenrennen einfach als erstes besprechen. Ja, sei
Das
es nun
können wir gerne.
von der 73 WM oder meinetwegen von Singapur. Ich werde es auf jeden Fall auch genauso verfolgen wie das Männerrennen, ganz klar.
Genau, nee, also auf alle Fälle, ich hatte ihn ja gefragt, also wir können das auf alle Fälle auch so handhaben für unsere nächste Aufnahme. Jetzt sind die halt beide irgendwie, also er, ich will halt eigentlich eine Folge mit ihm aufnehmen, wie es eigentlich ist. Man kennt das ja, weiß, dass die Frauen im Hintergrund eines Profimanns sind, aber war diesen Rollentausch quasi wie das ist, als Profimann eine Profidame oder Profifrau zu unterstützen, gibt es ja auch sehr bekannte Beispiele. Also Rhys Barkley ist ja auch Profiathlet, aber tritt ja jetzt auch leistungstechnisch und auch wahrscheinlich mit seinen eigenen Ambitionen deutlich hinter seine Frau zurück, weil er sie einfach mehr supporten muss. Und so ist da auch mal interessant, den Einblick zu haben, wie das halt dort hinter den Kulissen abläuft.
Ja, hol den Einblick gerne mal rein. Interessiert mich auf jeden Fall auch. Vor allem, wie es dann saisontechnisch weitergeht. Also, da ist ja der Weg auch nach oben aufgezeigt. Wird
Genau.
spannend.
Wird spannend in dem Sinne. Wir bleiben dran für euch und Konrad, dir gutes Training und wir hören uns.
Roger, man sieht mich weiter auf der Regionaltour. Next Stop Kalinchen und dann kommt schon Örkner.
Okay, das läuft richtig gut. Alles klar, Kudos geht raus.
Alles klar. Aloha Kalle und bis bald. Ciao, ciao.